Da, wo wir sind, der wir sind, nämlich in Christus. Der große Ich Bin lädt uns ein zu dem Bekenntnis, wir sind. Wir sind Teil von Ich Bin. Was für ein Gedanke. So, jetzt habe ich euch für diese kommende Woche, man hört ja immer viel Predigten und manchmal mit großem theologischen Gehalt und das ist auch schön und auferbauend, aber manchmal so in der Woche, was hat er nochmal gesagt? Und es war so viel und es war alles so richtig. Ich möchte etwas dir mitgeben, worüber du in dieser Woche nachdenken kannst, und das ist ein sehr simple Gedanken. Drei Glaubensbekenntnisse. Das erste Glaubensbekenntnis ist, ich bin ein Kunstwerk. Wollen wir das mal zusammen sagen? Ich bin ein Kunstwerk. Ja. Jetzt sagen wir es nochmal zusammen, so als würdet ihr es glauben. Einfach mal so als würdet ihr es glauben und guckt mal, wie es sich anfühlt. Okay? Ich bin ein Kunstwerk. Ja, was für ein toller Gedanke. Und von David liebe ich diesen Psalm so sehr, Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Darum geht es heute mir in dieser Liederpredigt. Es soll unsere Seele wohl erkennen, dass wir Kunstwerke sind und wie Gott uns sieht. Martin Luther hat ja mal gesagt, der längste Weg, die längste Straße der Welt ist die Straße von Kopf bis Herz. Und das ist ja auch oft so, dass wir in christlichen Kreisen so viel erzählt bekommen. Es ist alles so richtig und alles so toll und so. Und manchmal kommt so wenig davon irgendwie an im Alltag, in unserer eigenen Spiritualität. Und deswegen würde ich das so gerne mit euch ein bisschen einmassieren und würde mich riesig freuen, wenn ihr diese Woche einfach mal darüber nachdenkt. Gott ist ein genialer, ein kreativer, ein vollkommener Künstler. So sieht er sich, so ist er. Und er ist unfassbar vielfältig in seiner Schöpfung. In meinem Lied hieß es vorhin, der Schöpfer schuf die Farbe, der Mensch steht auf Schwarz-Weiß. Und ich glaube, das ist ja auch typisch für diese gefallene Welt. Ne? So Geschmäcker und so und Meinungen, es wird ja immer alles enger irgendwie. So diese unfassbare Vielfalt, ja, die Gott darstellt. Ja, damit möchte er uns doch beschenken. Jetzt ist es so, ich habe einen sehr guten Freund, einen herausragenden Musiker. Aber nicht nur das, also es ist wirklich unverschämt, haben Steffi und ich heute auch nochmal darüber gesprochen. Dieser Mensch ist so unverschämt begabt, was Kreativität angeht. Er malt Bilder so nebenbei zum Ausgleich und die sind so wunderschön. Ich habe es nicht so mit Bildern und so, diese Art von Kunst hatte ich nie Zugang, aber wie er da so mit Licht spielt und was und so, das hat für mich auch mal so was Neues eröffnet. Ich rede von Lothar Kosse, ich denke, ihr werdet ihn wahrscheinlich alle kennen und Lieder von ihm singen. Und jedes Jahr, oder letztes Jahr nicht, aber dieses Jahr wieder in der Herbstzeit, macht er etwas ganz Tolles, nämlich er macht einen Kalender mit 12 Drucken von 12 seiner Bilder. Die Bilder, die er verkauft, na, die kosten schnell 800 oder 1500 Euro. Und dann denke ich, boah, ist das teuer. Nein, Schätzelein, das ist überhaupt nicht teuer. Da darf sich der Künstler keinen Stundenlohn ausrechnen. Ja, das ist überhaupt nicht teuer. Aber die Knete muss er eben auch erstmal haben. Ja. Und so macht er halt einmal im Jahr so Drucke. Und die hängen dann bei mir immer in der Küche, neben dem Kühlschrank. Und da sehe ich dann diese unfassbar schönen Bilder. Aber heute bin ich hier, um dir zu sagen, du bist nicht so ein Druck. Du bist ein Original. Du bist ein Original. Du bist das, was der Schöpfer mit seiner eigenen Hand geschaffen hat und gemalt hat. Und keiner ist wie du mit deinen Gaben, mit deinem Wesen, mit deinen Stärken, mit allem, was dich ausmacht. Keiner. Du bist ein Original. Jetzt kann man ja die Frage mal aufwerfen, was bestimmt eigentlich den Preis eines Kunstwerks? Vor einiger Zeit habe ich Nachrichten geschaut und so gegen Ende kam noch so eine Schlagzeile rein. In New York ist das Bild von dem Künstler XYZ für 10 Millionen Dollar verkauft worden bei einer Versteigerung. Und ich gucke so dahin, war so ein abstraktes Bild, ein Dreieck und da was und so. Ne? Also wie gesagt, ich bin Kunstbanause. Wenn du sagst, oh, das ist genau meine Welt, das segnet mich so sehr, prima. Also ich mache mich nicht lustig drüber, aber ich habe halt nicht so den Zugang. Und ich guckte dahin und dachte, grüß schön, und dachte, 10 Millionen Euro. Ich ging dann zum Kühlschrank und holte mir was zu trinken. Und auf dem Kühlschrank sind die Gemälde meiner Enkel. Kennt ihr von zu Hause mit Magneten und so und die ganzen, und guckte dann und dachte, 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen. Also ich fand sie schöner, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich fand sie schöner. Und ich bin zurückgegangen ins Wohnzimmer und habe gesagt, nein, dieses Bild ist nicht 10 Millionen Dollar wert. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Und wisst ihr was? Ich habe mich getäuscht. Es ist 10 Millionen Dollar wert. Ja, entschuldige bitte mal, Uwe, wer bestimmt das denn, dass so eine Schmiererei da 10 Millionen Dollar wert sein soll? Gut, das ist genau die richtige Frage. Der, der bei der Versteigerung sein Portemonnaie aus der Tasche zieht und sagt, ich biete 10 Millionen Dollar, der bestimmt den Wert dieses Bildes. Und ab dann ist es für 10 Millionen Dollar in jedem Katalog. Unser Schöpfer hatte nie vor, uns zu verkaufen. Er wollte in Ewigkeit mit uns sein. Aber wir wurden ihm geklaut. Ja, Garten Eden, Menschheit verführt, wurde Gott geklaut. Und das Interessante ist ja, das ist ja auch regelmäßig, in Galerien wird eingebrochen und unschätzbar teure Bilder werden geklaut. Und die Frage ist ja, was machen die Kunstdiebe dann? Ja, also was machen die? Die wollen ja Geld, die sind ja keine Kunstliebhaber, es geht ja nur um Geld. Ja, so eBay-Kleinanzeigen oder so, ist nur von abzuraten. A, wirst du erwischt und wer will das kaufen? Wisst ihr, wem die das verkaufen? Die verkaufen das der Galerie zurück. Und die Galerie sagt, ich sag mal, spinnt ihr eigentlich? Unser Bild klaut ihr und da wollt ihr jetzt noch Geld haben. Nein, diese Galerieleute, das sind ja so absolute Kunstprofis. Ah, das Gemälde von Juli di Vallo von 1734. Also wenn das wegkommt, dann geht die Welt unter. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Und die geben richtig Geld für das, was ihnen gehört. Ja? Und zwar schnell, weil diese Kunstdiebe sind keine Kunstliebhaber, das liegt in einem feuchten Keller irgendwie. Und dann müssen sie wahnsinnig Geld anfassen, um das zurückzukriegen und dann für die Restauratoren, die Schäden an dem Bild wieder beheben. Und unser Schöpfer hatte nicht vor, uns zu verkaufen, wir wurden ihm geklaut und er hat einen ungeheuren Preis bezahlt für jeden von einzelnen von uns. Jesus Christus hat einen Preis bezahlt am Kreuz von Golgatha, nicht nur für deine Errettung, er hat dich nicht nur zurückgekauft, sondern auch für die Restauration. Früher sprach man von Heiligung, dass dein Herz verändert wird, dass du mehr und mehr wie Jesus werden darfst. All das hat er bezahlt. All das ist ja auch soweit bekannt, kennt ihr schon seit der Sonntagsschule, oder? Aber ich möchte eine Sache etwas einmassieren. Es gewinnt immer wieder neue Kraft in deinem Leben, wenn du es persönlich nimmst. Ich habe gerade ein Lied rausgebracht, released, das ich nächstes Jahr im Konzertgottesdienst spielen werde, aber es ist jetzt bei Amazon Music und was weiß ich, da könnt ihr gerne mal reinhören. Das heißt, nimm es nicht persönlich. Und es handelt davon, dass wir viel zu viele Dinge persönlich nehmen. Und das kostet so viel Kraft und da dürfen wir lernen. Aber manche Dinge, die müssen wir persönlich nehmen und ich finde, wir nehmen sie zu unpersönlich. Nämlich zum Beispiel die Liebe Gottes. Hättest du mich als Sechsjährigen einem theologischen Grundwissenstest unterzogen und gesagt, Gott liebt dich, ja, nein, vielleicht, dann hätte ich ohne eine Sekunde nachzudenken, ja, Gott hat alle Kinder lieb, kennt ihr noch? Dicke, dünne, rote, schwarze, weiße, ne? So, und eins bin ich auch, aber wisst ihr was? Es hat mir nichts bedeutet. Ich dachte immer so, naja, er liebt alle, er ist total gerecht, weil er so toll ist, muss er mich eben auch mitlieben. Das hat er gar keine Wahl, wäre ja sonst ungerecht, bin ja auch ein Mensch. Aber dass er mich wirklich mag, dass er mich sieht, dass ich persönlich ihm wichtig bin, und das hat viele Jahre gedauert, und es bleibt auch ein Weg, auf dem ich bis heute bin. Das immer wieder zu sagen, darüber immer wieder nachzudenken und Gott immer wieder dafür zu danken. Der Apostel Paulus der sagt mal etwas sehr Krasses. Wir überlesen solche krassen Sätze manchmal, weil sie ja in der Bibel stehen und wir sie schon so gewohnt sind. Aber hör dir das mal an, Galater 2, Vers 20. Ich lebe im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Würde ich erstmal sagen, oh Paul, jetzt kommen wir mal runter. Ja, es leben gerade 8,4 Milliarden Menschen auf der Welt. Ja, wie viele schon gelebt haben, wie viele, das hat er für alle gemacht. Ja, Paulus sagt, er hat es für ihn getan. Ist das nicht krass, wie persönlich er das nimmt? Ich lebe im Glauben an Jesus Christus, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und erst in diesem persönlich Nehmen liegt die Stärke und die Kraft des Evangeliums. Soll ich euch mal was sagen? Ich hoffe, ihr haltet mich nicht für hochmütig. Aber ich bekenne oft vor ihm und danke ihm dafür, dass wenn Uwe X. Schäfer der einzige Sünder in diesem Universum gewesen wäre, dann wäre Jesus Christus für mich gekommen und wäre am Kreuz für mich gestorben. Wenn ihr das alle nicht gebraucht hättet, er hätte es für mich getan. Er hat es für Paulus getan. Und Schätzelein, er hat es für dich getan. Ja, das darfst du persönlich nehmen. Das macht ganz viel mit deinem Wertgefühl. Ja? Ein Original, ein Kunstwerk Gottes, das er zurückgekauft hat und das er in alle Ewigkeiten sich daran erfreuen möchte. Was für eine super Zuversicht wir haben. Ein zweites Glaubensbekenntnis. Ich bin ein Sieger. Wollen wir mal versuchen? Ich bin ein Sieger. Oioioi. Nochmal so, als wenn wir es glauben. Einfach mal so, sag mal, als würdest du es total glauben und guck mal, wie es sich anfühlt. Ich bin ein Sieger. Ja, genau das bist du. Ich erkläre dir, warum es geht. In Römer 8, Vers 35 bis 37, wunderschöne Verse von Paulus, da sagt er, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Jetzt gibt es hier eine Spannung in diesem Text. Das Erste, was Paulus ganz klar sagt, und das wird so oft überlesen, es wird nur immer das Ende zitiert. Ja? Paulus sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Und Rosa-Wölkchen-Theologie hat noch nie wirklich geholfen. Das kann zu einer Euphorie führen, da wo verkündigt wird, du wirst geheilt und du wirst gesegnet. Und wenn du alles richtig machst, dann wird Gott auf dich aufpassen und ist ein Bewahrer, ist ein Versorger, ist ein Heiler. Und alles wird immer nur cool sein. Und wenn ich mich für eine Gemeinde stelle, und ich bin ja nicht so der Euphorisierer, sondern manchmal der, der so ein bisschen auf den Boden ruft und sage, wer von euch, ihr lieben Geschwister, auch ihr älteren Geschwister, die ihr seit Jahrzehnten dabei seid, wer kann das sagen? Dein Leben hatte keine Herausforderungen, keine Krisen, keine Schmerzen, keine Krankheiten, keine Verluste und kein Mensch kann das sagen, Mann. Ist doch nicht so schwer, oder? Kein Mensch kann das sagen. Nein, es geht nicht darum in dieser gefallenen Welt, dass wir zu Jesus Christus kommen und ab da ist alles Paletti. Ja, das ist eine, diese Art Theologie ist eine Verhöhnung der Märtyrer, ist eine Verhöhnung der Menschen, die ihr Leben für Jesus Christus gegeben haben. Das ist nicht das Evangelium. Ja, Gott ist ein Versorger, er ist ein Heiler, er ist ein Bewahrer. Und mit all dem dürfen wir ja rechnen. Aber Gott fordert uns auch heraus. Jeder hat sein Leben. Und es ist auch voller Herausforderungen. Das Leben ist kein Ponyhof. Aber meine Identität in Jesus, und das ist, was der Paulus hier auf so engem Raum zusammenbringt, ist es, ich bin ein Sieger. Und doch in all dem, in allem was, in Hunger, in Verfolgung, in Not, in Verlust, in schlechten Zeiten, in Krisen, in Krankheit, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns geliebt hat. Meine Identität in Jesus ist, ich bin ein Sieger. Und Identität nenne ich jetzt mal vergleiche mal mit DNA. Ich habe eine geistliche DNA und die ist Sieger. Das hat gar nichts damit zu tun, wie oft du diese Woche verloren hast. Das ändert nichts. Ja, da sind wir ja so menschlich denkend und deutsch denkend. Ich bin dann ein Sieger, wenn ich gewonnen habe, sonst bin ich nämlich Verlierer. Ja? Aber da erinnere ich euch an einen Adler, der im Nest sitzt, beide Flügel gebrochen. Und seine Eltern, seine Geschwister fliegen da oben rum majestätisch und versorgen ihn auch, er sitzt da im Nest und denkt sich dann so, ach Mann, eigentlich bin ich gar kein Adler. Ich kann nicht fliegen. Was Adler tun sollen da oben, schweben majestätisch, kann ich alles nicht. Ich frage mich manchmal, ob ich wirklich das Recht habe, mich überhaupt noch ein Adler zu nennen. Und dann guckt er noch so nach unten und da sieht er einen Frosch. Und der Frosch guckt hoch, ganz frech, und klettert irgendwie auf einen Baum. Zieht sich da so hoch auf einen Ast, nimmt sich ein Blatt, rechts ein Blatt links, und springt. Das ist wahrlich nicht sehr elegant. Er fliegt so anderthalb Meter und platscht mit dem dicken Bauch auf die Wasseroberfläche. Taucht unter, taucht wieder auf, mit begeisterten Augen und guckt sofort hoch zum Adler. Mit einem Blick, der sagt, tja, wer ist denn jetzt der Adler von uns beiden? Es gibt ein wunderbares Gedicht von Wilhelm Busch aus den 50er Jahren. Es geht so. Wenn sich ein Frosch mit Mühe kaum gezogen hat auf einen Baum, schon denkt, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Genau, er irrt sich, er ist kein Adler, auch wenn er gerade einen kleinen Flug hingelegt hat. Auch angesichts des Adlers, der gar keinen Flug hingelegt hat. Dieser Adler hat eine DNA, das macht ihn zum Adler. Und deine DNA in Jesus Christus ist es, ein Sieger zu sein. Das heißt nicht, dass wir keine Rückschläge hinnehmen, das heißt nicht, dass wir keine Niederlagen haben, aber es heißt vor allen Dingen eins, dass wir immer wieder aufstehen. Dass wir uns nicht in die Opferrolle drängen lassen. Und der Zeitgeist, ich glaube, das ist die größte Versuchung der Menschen heutzutage, diese ewige Opferrolle. Meine Eltern sind schuld, die Lehrer sind schuld, das System ist schuld und mein Mann ist schuld, meine Frau ist schuld. Manchmal in der Seelsorge hast du Leute, die sagen, ach, ich würde so gerne Jesus dienen, ich könnte so viel bewegen, wenn ich eine Partnerin hätte. Und danach hast du ein Gespräch mit jemandem, der sagt, ach, ich könnte so viel tun, wenn der Alte weg wäre. Ich hätte so viel mehr Freiheit. Und du denkst, ja, ne? Wir haben so viel Opfer, die wir sind, ja, statt zu sehen, welche DNA in uns schlummert und was Gott uns gegeben hat. Und sagt, auf, komm, auf, Gott zwingt uns das nicht auf, das passiert nicht zufällig, sondern steh auf und geh mit mir, ja, und hab eine Vision für dein Leben. Das beste Beispiel, was ich da so kenne, ist der Josef im Alten Testament. Der Josef war ein herausragend begabter Mann mit unfassbaren Fähigkeiten, ein echtes Kunstwerk und mit ganz starken Träumen. Und sein Traum war, jetzt kommt wieder eine Sonntagsschulgeschichte, sein Traum war, dass er Leiterschaft ausüben würde, und zwar weltweit. Globale Leiterschaft würde er ausüben. Jetzt lesen wir die Bibel immer so, dass das unsere Helden sind und dass das so der Mittelpunkt der Menschheit war, diese tollen Leute, das waren sie nicht. Es ist ungefähr vergleichbar, wenn ein Aborigine oder irgendein Ureinwohnervolk am Amazonas, ja, auf einmal ist ein Junge und der träume, dass er die Geschicke der Welt lenken wird, an der Seite des amerikanischen Präsidenten oder so. Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, also das waren Nomaden. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von unseren Helden damals lesen und schreiben konnte. Die hatten ihre Ziegen, die hatten ihre Schafe, die zogen rum und die kämpften ums Überleben. Das war das Leben. Aber Josef hat diese unfassbaren Träume, total unrealistische Träume. Und man denkt immer, ach, der war so cool, der Josef, der war so gesegnet von Anfang an. Ich sag dir mal was, darf ich das mal hier so sagen? Wir übertragen ja nicht. Josef hatte ein beschissenes Leben, eine beschissene Jugend. Er war der Lieblingssohn der Lieblingsfrau. Der Mann hatte, kennt ihr ja, zwei Frauen, Lea und Rahel. Und Rahel war die Liebe seines Lebens und Lea, die wurde ihm von seinem Schwiegervater so quasi aufs Auge gedrückt. Du musst die ältere Schwester auch nehmen, gehört sich so. Aber er liebte diese Rahel, die hatte sein Leben total verändert und auf den Kopf gestellt. Und da ist er der erste Sohn, sein absoluter Lieblingssohn. Aber schon bei ihrer zweiten Geburt stirbt Rahel. Das heißt, der Lieblingssohn von der Lieblingsfrau wächst auf bei der verschmähten Frau und ihren Kindern. Kannst du dir das schön vorstellen? Und der Papa kommt dann noch und sagt, ey, guck mal hier, Adidas, ich habe dir eine Jacke gekauft für 300 Euro, wolltest du doch haben und kein anderer kriegt die, nur er. Das war keine schöne Kindheit. Das war Hass, Ablehnung, Mobbing. Als sie ein bisschen älter waren, da haben sie, wollten sie ihn umbringen, aber haben ihn dann stattdessen als Sklaven verkauft. Und das bringt mich auch so ein bisschen zu meinem Lebensthema. Der Kampf gegen Sklaverei und vor allen Dingen im Bereich von Kindern. Deswegen ist Josef für mich auch eine ganz, ganz bedeutende Persönlichkeit. Er kennt das Gefühl, degradiert zu werden und auf einmal keine Rechte mehr zu haben, keine Liebe mehr zu kennen, eine Ware zu sein. Und so kommt er nach Ägypten und hat eigentlich Glück, weil es kauft ihn ein Mann namens Potiphar. Und das war ein ganz hoher Beamter im Pharaos-Staat. Und er hat einen Riesenhaushalt. Und Josef fängt ganz klein an und dient da. Und ich hätte ja mir vorstellen können, wenn er so die Opferrolle gewählt hätte, zu sagen, ich mache hier nur Dienst nach Vorschrift, dass ich keinen Ärger kriege. Ja, ich mache nur, was ich muss. Aber der Vater war kein besonders guter Pädagoge. Und die Brüder, diese feigen, gemeinen Kerle. Und ich habe so viel, und dann haben sie mich verkauft und ich mache hier Dienst nach Vorschrift. Und warte mal, was Gott tut, wie er mich hier rausholt. Macht er nicht. Er hängt sich voll rein. Mit seinen Begabungen, er geht nicht in die Opferrolle, er geht in die Siegerrolle immer wieder. Und steigt dann auf und in diesem großen Haushalt wird er quasi der zweite Mann nach dem Besitzer, nach dem Potiphar. Ja, der quasi der Haushaltsleiter und der für alles verantwortlich ist. Naja, und dann kommt die Frau von Potiphar und die erzählt Lügen über ihn, die verleumdet ihn, aber Potiphar glaubt ihr und er fliegt ins Gefängnis. Und spätestens da im Gefängnis könnte man doch verstehen, wenn er völlig verbittert wäre. Ja, und sagte, ich hatte eine Berufung, eine große Berufung. Gott hat mir was gezeigt und so, das haben die verhindert. Die Brüder haben alles kaputt gemacht. Und der Potiphar, ich war ihm so treu, hat alles kaputt gemacht und tut er nicht. Er dient dem Gefängniswärter und macht Sachen für ihn. Und wisst ihr, was er dann wird? Macht Karriere. Er wird zum stellvertretenden Gefängnisdirektor als Knacki. Ich fände das ein super Finanzierungsmodell auch in Deutschland. Könnten wir viel Steuergelder sparen, oder? Wenn ein Knacki stellvertretender Gefängnisdirektor wird. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, irgendwann öffnen sich die Türen und er steht vor Pharao. Und er wird der zweite Mann im Weltreich Ägypten. Und es kommt eine unfassbare Hungersnot. Und die Menschheit überlebt, weil Josef sich festhält an seinen Träumen. Und hier ist das dritte Glaubensbekenntnis, was ich euch mitgeben möchte in diese Woche aus dem Leben von Josef. Nämlich, ich bin ein Weltretter. Guck mal, habe ich gegendert, gut, ne? Ich bin ein Weltretter. Das lasse ich euch jetzt nicht sagen, weil ich glaube, die Skepsis ist hier am größten. Ach komm, Uwe, jetzt haben wir ein bisschen hier so, ne? Also Jesus Christus ist der Weltretter, ne? Das ist alles seine Gnade und ne? Ja, aber schau mal hier, woher ich den Gedanken habe, ist aus 1. Mose 41, 45. Dort steht, um Pharao gab Josef den Namen Zaphenat Paneach, das bedeutet Retter der Welt. Und so wird Jesus ja ein unfassbares Bild auf Christus hin. Ja? Aber dieser Pharao, ein heidnischer Diktator, ein brutaler Herrscher, ja. Er sagt, das ist der Retter der Welt, ohne seine Pläne. Alle Völker müssen nach Ägypten kommen und müssen Getreide von dort kaufen, das er im Vorratsspeichern angelegt hatte. Die Weltmenschheit, die damals bekannte Menschheit, überlebt wegen Josef. Und Pharao nennt ihn Retter der Welt. Und weißt du, ich glaube, in jedem Menschen liegt die große Sehnsucht, für etwas einzutreten, was größer ist als wir selbst. Das hat Gott in uns hineingelegt. Das merken wir manchmal als Kinder besser, als wenn wir größer werden. Wer wolltest du sein? Winnetou? Old Shatterhand? Mutter Teresa? Mahatma Gandhi? Nelson Mandela? Wisst ihr, wer ich immer sein wollte als Kind? Verrate ich euch. Robin Hood. Der hat mich auch politisch sehr geprägt. Nimm's von den Reichen und schenk es den Armen. Ja, Robin Hood. Und dann werden wir älter und die Ausbildung und was und wir kaufen das Haus und die Kinder und Kita und das Auto muss über TÜV, Schatz. Nein, ist doch gerade erst. Nein, ich habe das 2 Jahre her, es muss wieder. Und es ist, dann wollen wir noch einen Segelschein machen, weil wir ja im Sommer auch mal so ein Boot mieten wollen. Und wir haben Aufgaben, wir haben Pflichten, unser Leben ist so unfassbar voll. Und dann braucht es manchmal auch Phasen, die ein bisschen melancholisch, depressiv sind, so in unserem Leben, wo wir fast keine Luft mehr kriegen, wo unsere Seele sich einfach mal meldet und sagt, ist das, was wir wirklich wollten? Wir haben auch Träume gehabt, wie Josef, für die Armen einzustehen, die Welt zu verändern, das Evangelium weiterzusagen. Und es ist so wenig Raum geblieben. Jesus wurde in die Welt gesandt, um sie zu retten, aber eben nicht allein, sondern zusammen mit seinen Jüngern. Natürlich war er der Retter am Kreuz, aber wir sind heute in ihm und die Rettung ist noch nicht abgeschlossen. Das Werk am Kreuz ist abgeschlossen, ja, da waren wir übrigens dabei. Paulus sagt auch, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was für eine Aussage. Hallo Paulus, wir haben eine Bibel, da steht, wer mit Christus gekreuzigt wurde. Zwei Verbrecher, aber keiner davon hieß Paulus. Doch geistlich gesprochen sind wir mit Christus gekreuzigt. Wir sind Teil des Retters. Und Jesus sagt in Johannes 20, Vers 21, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Frage, wozu hat der Vater Jesus gesandt? Weiß das einer? Die Welt zu retten, oder? Und so wie Jesus gesandt wurde, so sendet er uns. Wir sind nicht Weltretter unabhängig von Jesus, natürlich nicht. Aber wir sind in ihm. Und jeder von uns darf ein Leben leben, dass er diese Erde etwas besser verlässt, als er sie vorgefunden hat. Wir haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Visionen. Heute darf ich über meine sprechen, über den Kampf gegen Kinderhandel auf der ganzen Welt, meine Leidenschaft. Wir dienen ihm, wir gehen an seine Hand und retten die Welt, bis er wiederkehrt und wir in Ewigkeit mit ihm die Rettung der Welt feiern.